SWR 2 Forum.
Verseuchte Ostern. Wie feiern Christen im Zeichen von Corona? Am Mikrofon ist Martin Durm. Alles fällt aus. Der Kirchgang morgen am Gründonnerstag, der Karfreitagsgottesdienst zur Sterbestunde Christi, die Auferstehungsmesse in der Osternacht. Fast überall auf der Welt ist es Christen verboten, ihr wichtigstes Fest in Gemeinschaft zu feiern. In Zeiten der Pandemie sind Gottesdienste mit einem Mal zu potenziellen Gefahrenherden geworden, zu Risikozonen, in denen man sich anstecken kann. Selbst der Papst im Petersdom beugt sich dem Diktum der Virologen und wird diesmal ganz alleine sein mit sich und seinem Gott. Was bedeutet es, wenn die seuchenhygienische Vernunft stärker ist als das religiöse Bedürfnis? Lässt sich der globalen Corona-Plage ein theologischer Sinn abbringen? Und wie können Christen eine Seuche in diese Karwoche integrieren? Darüber reden wir mit Manfred Lütz, er ist Psychiater, Theologe und dazu noch Bestsellerautor, mit Christiane Florin, sie ist Redakteurin im Ressort Religion und Gesellschaft beim Deutschlandradio, und mit dem Benediktinerpater Anselm Grün im Kloster Münster-Schwarzach. Pater Anselm, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus Evangelium, Kapitel 18, Vers 20. Was da Jesus seinen Jüngern sagt, das fiel ja heute voll unter das Kontaktverbot, oder?
Leider, aber zu zweit und drei kann man immer zusammen sein und man könnte dann eben in der Familie trotzdem einen Gottesdienst feiern, natürlich nicht so wie in der Kirche, aber man kann auch dort Rituale feiern, damit man die Erfahrung von dieser Kar- und Osterliturgie auch persönlich erleben kann.
Wie gehen denn Sie im Kloster mit einer Pandemie um? Hat das Virus auch das Leben hinter den Klostermauern verändert, schon geprägt?
Es prägt etwas, aber nicht so radikal. Wir versuchen, mehr Abstand zu halten voneinander. Beim Friedensgruß umarmen wir uns nicht mehr, sondern verneigen uns nur. Aber sonst feiern wir die Gottesdienste wie immer. Wir sitzen nur jede zweite Chorstalle und die Mahlzeiten und alles ist wie immer. Der Rhythmus ist genauso. Also uns selber wird es nicht so sehr. Wir sind halt vorsichtiger, versuchen zu schützen. Aber wir feiern ohne Gäste und das ist schon auch eine Herausforderung für uns. So eine große Liturgie, die Osternacht dauert bei uns 3 Stunden. Für uns allein zu halten, aber wir machen es dann in Solidarität mit all den Menschen.
Herr Lütz, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, das alles jenseits der gewohnten sakralen Räume. Sie sind bekennender Christ, sehr gläubig, sehr katholisch, das kann man ja ruhig sagen. Wie halten Sie das aus?
Ich bin rheinisch katholisch, muss ich dazu mal sagen. Auch noch. Das ist nicht übertrieben katholisch jedenfalls. Das weiß ich noch nicht genau, wie das jetzt sein wird. Wir haben bisher schon am Sonntag den Gottesdienst eines Priesters gestreamt aus München, den wir kennen. Wir haben das über einen Beamer so groß gemacht, sodass der quasi im Raum steht. Und das fand ich eigentlich auch geistlich ganz angemessen. Und wir haben vor, jetzt am Gründonnerstag von der Gemeinschaft Emanuel so eine Messe uns mal anzuhören. Das ist eine geistliche Gemeinschaft. Und dann würde ich gerne, ich war letztes Jahr mit einer Jugendgruppe in Rom, und da haben wir die Kar- und Ostertage mit dem Papst erleben können. Und ich würde das ganz gerne, wir wollen das in der Familie, dann auch streamen, wie der Papst im leeren Petersdom das feiert. Das wird ja auch ein vielleicht einmaliges Erlebnis sein.
Man hört es im Hintergrund, Sie sind uns von zu Hause, sozusagen vom privaten Raum aus zugeschaltet. Das Gleiche gilt auch für Pater Anselm, er ist uns direkt aus dem Kloster Münster-Schwarzach über Internet zugeschaltet. Herr Lütz, was wird Ihnen fehlen? Streamen kann ja nicht das wahre Erleben in der Osternacht ersetzen, die Dunkelheit und dann plötzlich die Kerzen, die aufflammen.
Also was schon ein Problem ist, finde ich, ist, dass man die Osterkommunion, die Eucharistie, nicht empfangen kann. Ich habe gerade letztes Jahr das Buch eines Großonkels von mir publiziert, das ist die Autobiografie Paulus van Husen. Der war im Widerstand gegen Hitler, der war im KZ und hat sich dann im KZ die Kommunion von einem Kommunisten bringen lassen, der ein ganz kleines Partikelchen der Hostie ihm gebracht hat. Also die Hostie ist schon für einen Christen, für einen katholischen Christen vor allem, auch für orthodoxe Christen etwas ganz Wichtiges. Und das jetzt nicht empfangen zu können, ist für mich schon ein Problem.
Frau Florin, wenn man das etwas mit journalistischer Distanz betrachtet, keine Gottesdienste, keine Kommunion aus Angst vor Ansteckung, auch die Einsamkeit des Papstes an Ostern, ist das für Sie so etwas wie eine Zäsur in der jüngeren Kirchengeschichte?
Als Zäsur in der Kirchengeschichte oder als kirchenhistorisches Ereignis war ja dieser besondere Segen, dieser besondere Urbi et Orbi Segen von Papst Franziskus Ende März angekündigt. Ich muss sagen, ich sehe es nicht nur als Zäsur in der Kirchengeschichte, sondern ich glaube, es ist ja eine Zäsur im Moment für alle. So etwas hat ja noch niemand von uns erlebt, also nicht in Deutschland und weltweit nicht, dass wir Ausgangssperren haben, dass die Schulen ausfallen, Kontaktverbote. Das ist ja für alle neu. Und natürlich hat die Kirche auch in schwierigen Zeiten, in Kriegen, an ihren Ritualen festgehalten. Aber trotzdem finde ich den Gedanken für mich zumindest ganz sinnvoll zu fragen, ist es nicht eigentlich auch normal, dass man in diesen besonderen Zeiten eben auch diese Rituale nicht mehr hat? Also sozusagen wirkt nicht der Ausnahmezustand auch da und führt das nicht auch zu einer anderen Art des Nachdenkens, wenn man auch darauf, auf das, was man ansonsten jedes Jahr zur selben Zeit macht, verzichten muss.
Der 22. März, der wäre ja demnach das entscheidende Datum. Das war nämlich der Sonntag, an dem die Kirchenglocken geläutet haben, aber niemand durfte zum Gottesdienst gehen, die Kirchen blieben leer. Es gibt lästerliche Zungen, die sagen, das ist im Grunde ein Menetekel gewesen für die Zukunft der Kirchen in Deutschland. Im Jahr 2018 allein sind 500.000 Christen aus den Kirchen ausgetreten. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das sehe ich ehrlich gesagt auch so, aber ich möchte es auf der anderen Seite nicht nur so zynisch sehen, denn man muss ja auch berücksichtigen, dieses Versammlungsverbot. Ich betone eigentlich immer in den Sendungen, die ich moderiere, dass es eben ein Versammlungsverbot ist und kein Gottesdienstverbot. Dieses Versammlungsverbot betrifft ja alle. Also alle anderen dürfen sich ja auch nicht versammeln. Insofern würde ich sagen, ich kann natürlich das Wehklagen all derer verstehen, die ansonsten in den Gottesdienst gehen. Aber ich würde sagen, es macht es doch erträglicher, dass man weiß, es trifft alle. Es trifft eben auch die Ersatzreligion Fußball, es trifft die Konzerte, es trifft den gesamten Kulturbereich. Vielleicht ja, macht es das ein bisschen leichter auszuhalten.
Betrachten wir es also nüchtern, Pater Anselm. Dieses Versammlungsverbot, das ja eben auch die Gottesdienste dann nicht möglich macht, trifft ja trotz allem nur eine Minderheit im Land. In einem Land, wo ohnehin nur noch wenige in die Sonntagsmesse gehen. Ich glaube 1,5 Millionen Katholiken, etwa 700.000 Protestanten. Reden wir da jetzt von etwas, das die meisten sowieso nur als, verzeihen Sie mir den Ausdruck, geringfügigen Corona-Kollateralschaden wahrnehmen? Oder geht es da am Ende eben doch um viel mehr für Sie?
Gut, für mich ist es halt eine Zeit, eine begrenzte Zeit, die sich auch eine Chance bietet. In früheren Zeiten gab es auch oft keine Gottesdienste, wenn kein Priester da war in Verfolgungszeiten, dann hat der Glaube auch überlebt durch andere Rituale. Und das ist sicher jetzt die Chance, auf der einen Seite durch Livestream dabei zu sein, aber wie Sie gesagt haben, das ist nicht die optimale Form. Aber man könnte ja auch häusliche Rituale machen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind in der Familie, überlegen, wie gestalten wir den Donnerstag, dass wir auch das Brot brechen, den Wein weiterreichen. Wir können das ja auch mit einem Ritual machen, dass wir das Brot brechen in Erinnerung daran, dass Christus für uns am Kreuz zerbrochen wurde, damit wir nicht zerbrechen an dieser Krise und an all dem, was uns widerfährt, sondern aufgebrochen werden für unser wahres Selbst und füreinander. Also ich sehe da auch eine Chance, für die Spiritualität einen neuen Zugang zu finden. Und erstaunlich ist ja, dass über Livestream mehr teilnehmen, als oft beim Gottesdienst waren. So hat mir wenigstens mein Bruder erzählt von seiner Pfarrei.
Herr Lütz, dass es nun keine Gottesdienste gibt, wie nehmen Sie das wahr? Ist das etwas, das nur die Kirchgänger betrifft und trifft? Oder geht es da für Sie letztendlich um etwas, ja, das mehr zu bedeuten hat für die Gesellschaft?
Also ich stimme da eigentlich Frau Florin sehr zu, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass nicht wir Christen so tun, als seien wir jetzt besonders getroffen von der Situation und es sei das Allerschrecklichste überhaupt, dass wir die Gottesdienste nicht besuchen können.
Es gibt viele Menschen, die schwer leiden. Ich finde es ganz schrecklich, muss ich mal sagen, dass Menschen in Pflegeheimen nicht besucht werden können. Ich finde es furchtbar, dass Menschen unbegleitet sterben, wie das jetzt in Bergamo dauernd passiert. Und wenn wir uns dann nur darum kümmern, sozusagen, wie kriegen wir jetzt unseren Livestream richtig und so, dann wirkt es manchmal auch etwas merkwürdig. Ich glaube, jeder ist im Moment herausgefordert. Und was ich sehr spannend finde, ist, wir haben tatsächlich eine Situation, für die es überhaupt keine Präzedenzfälle gibt. Das hat es nie gegeben in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und mir scheint, dass es jetzt so ist, dass jeder das, was er bisher in seinem Leben sozusagen an Spiritualität auch aufgebaut hat, was er glaubt, was ihm wichtig ist im Leben, dass er damit jetzt in dieser Situation leben muss, dass er diesen Rucksack jetzt auspacken muss und sehen muss, was da im bisherigen Leben sich angesammelt hat an Substanz und mit dieser Substanz zu leben. Ich finde zum Beispiel im Moment wichtig, auch zwischen Christen, dass man nicht mehr so aufeinander eindrischt, wie das ja früher auch manchmal passierte, zwischen Konservativen und Progressiven und das ist nicht gut und das ist nicht gut, auf beiden Seiten. Und jetzt finde ich eigentlich, dass es wichtig wäre, wertschätzend mit anderen Formen der Spiritualität, Pater Anselm hat das gerade schon mal angedeutet, dass man überlegt, wie man in der jetzigen Situation auch vielleicht ein bisschen kreativ sein kann und das tun kann, auch geistlich tun kann, was einem gemäß ist. Wobei es dabei, glaube ich, immer auch wichtig bleibt, dass man nicht nur so eine privat gekochte Spiritualität dann macht, sondern dass sich das öffnet auf eine Solidarität auch mit den Menschen in Italien, in Spanien, in New York, dass man sich öffnet darauf. Und das ist ja auch Sinn einer Spiritualität, die nicht einfach nur um sich kreist.
Aber Sie haben es gerade ja, bitte, Frau Florin.
Nee, auch auf die Gefahr hin, so eine Polarisierung aufzumachen. Aber ich glaube, dass man ja Christentum auch nicht alleine auf Liturgie oder auf Spiritualität verengen kann oder Glauben auf Liturgie und Spiritualität verengen kann. Sondern ich finde ja, jetzt ist ja nun wirklich das diakonische Element gefragt. Also um es mal zugespitzt zu sagen, in einer Einkaufshilfe steckt vielleicht auch mehr Gottesdienst als im Anschauen einer gestreamten Messe. Ja, ich will jetzt das eine eigentlich nicht gegen das andere ausspielen, aber ich finde,
es gibt
Wege zu zeigen, was eben auch gelebtes Christentum sein kann, dass ich mich nämlich wirklich frage, wie können die jetzt von dieser Kontaktsperre ganz besonders betroffen sind, wie können die trotzdem das bekommen, was sie brauchen? Und das ist ja oft nicht alleine spirituell, sondern das ist ja oft sehr, sehr handfest, ja, Gespräch.
Ja. Was Sie da gerade sagen, das hat der Kardinal Wölki ja sehr klar gesagt. Das fand ich auch sehr wichtig, dass Bischöfe sich mal so rühren. Er hat darauf hingewiesen, dass christliche Gemeinden nicht nur Gottesdienstgemeinden sind, sondern auch Caritas-Gemeinden, diakonische Gemeinden. Und hat aufgefordert, dass angesichts der Tatsache, was ich ganz tragisch finde, dass viele Tafeln zumachen, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben 70 Tafeln irgendwie zugemacht, dass Ministranten, dass Firmlinge, vielleicht auch Konfirmanden, das übernehmen, diesen Dienst, weil viele Tafeln von Rentnern, von Ehrenamtlern gemacht werden und die sind die Risikogruppe, das geht jetzt auch nicht mehr. Und meine Frau hat das jetzt hier im Vorgebirge gemacht und es gibt man kriegt einen tollen Rückhalt da. Auch die Läden sind bereit, sehr viele Sachen zu geben, denn die Menschen in Not haben ja jetzt auch Not. Und dass die Christen mal erleben, dass Caritas nicht eine Aufgabe eines Caritasverbands ist, sondern von jedem getauften Christen, Diakonie, wie die Evangelischen das eher sagen, das finde ich sehr wichtig. Und Caritas kann man nie abstellen. Den Gottesdienst kann man mal unterbrechen, aber die Nächstenliebe nicht.
Ja, aber es gibt ja die vielen Alten, die Kranken, die Sterbenden, die besucht werden wollen in den Heimen, in den Krankenhäusern. Das wäre ja die ureigene Pflicht eines Seelsorgers. Und gerade das kann er jetzt nicht leisten, Pater Almsen. Stützt das einen Seelsorger, einen Pfarrer, einen Pater nicht zwangsläufig in einen schrecklichen Gewissenskonflikt, dass er nicht den Trost geben kann, der jetzt eigentlich auf den Intensivstationen gegeben werden müsste?
Das ist sicher ein Thema und da sollte man auch überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, eben mit Mundschutz oder mit genügend Vorsichtsmaßnahmen. Der Besuch, also gerade dieses Karitative, ist wirklich ein Wesenszeichen des Christentums. Und Gott sei Dank bricht es ja auch auf. Es gibt viele Solidaritätszeichen, dass man für andere einkauft oder bei den Tafeln mithelfen. Das wäre sicher ein wichtiger Weg.
Ja, ja, aber das ist, Pater Anselm, entschuldigen Sie, das ist schon schön mit den Tafeln, aber das Virus verändert ja nicht nur unser Leben, sondern eben auch die Art, wie wir sterben, begraben werden. Mhm. Drei Angehörige sind am Grab zugelassen, Berührungen sind verboten. In Italien beerdigen Pfarrer am Fließband. Was hat das alles noch mit gottgegebener Menschenwürde und kirchlichem Trost zu tun?
Klar, das ist sicher ein großes Leid, vor allem wenn die allein sterben. Deswegen ist wirklich die Frage, muss man da so radikal sein oder gibt es nicht andere Formen, eben auch die Sterbenden zu begleiten? Natürlich, man kann sie telefonisch begleiten, aber das ist nicht das Gleiche, wie die Hand zu halten. Wir müssen auch schauen, was steckt denn wirklich an? Die Berührung steckt ja nicht an, sondern das Sprechen über die Nähe, wenn wir zueinander sprechen, das kann anstecken. Also wir sollen auch da wissenschaftlich genau schauen, was ist denn wirklich gefährlich und nicht so pauschal alles verbieten.
Frau Florin, wäre es sinnvoll, wenn die Kirchen da deutlich protestieren und sagen, wir wollen Zugang zu denen, die leiden? Das hat man bisher so noch nicht gehört.
Also ich bin da vorsichtig mit Kritik. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen häufiger gehört, dass sich die Kirchen widerstandslos ergeben, ja, sowohl was jetzt die Gottesdienste anbetrifft, jetzt auch gerade an den Ostertagen, an den Kartagen in der Karwoche, und eben auch was die Seelsorge am Kranken- und am Sterbebett anbetrifft. Ich bin da unentschieden zu sagen, ich würde jetzt fordern, dass die an die Krankenbetten herankommen, die Seelsorger. Ich verlasse mich da tatsächlich auf das, was die Leute sagen, die sich auf dem Gebiet auskennen, die eben sagen, es ist zu gefährlich. Und wir haben, Sie haben vorhin Bergamo erwähnt, wir haben ja dort auch viele infizierte Priester. Ich habe letzte Woche ein Interview mit dem Bischof von Bergamo gelesen, der erzählt das ja. Und ob man dann einfach sagen soll, ja Leute, opfert euch. Es ist wie so oft im Leben, auch abgesehen vom Ausnahmezustand, eine Frage des Abwägens. Also ich sehe das Leiden schon, ja, wenn ich sehe das natürlich schon, die Beerdigung, dann steht man plötzlich da im anderthalb Meter Abstand, stehen dann drei Leute um das Grab rum. Klar, aber jetzt zu sagen, wir wollen aber, das hat für mich jetzt auch nicht so viel mit Christentum zu tun.
Eine katholische Kirchengemeinde in Berlin klagt derzeit gerade gegen das Gottesdienstverbot. Sie argumentiert, Kirchen müssten doch zumindest die gleichen Regeln haben wie Supermärkte. Herr Lütz, ist das für Sie ein gutes Argument?
Also ich bin ähnlich ambivalent, wie Frau Florin das eben gesagt hat. Es ist natürlich so, dass wir schon auf das hören müssen, was die Virologen sagen. Ich bin ja auch Arzt vom Beruf. Und Christentum heißt ja nicht irrational sein, sondern schon auch wissenschaftliche Dinge zur Kenntnis nehmen. Wir sind ja keine Sekten oder so etwas. Andererseits finde ich schon, dass es nicht verboten sein kann, solche Überlegungen zu äußern, ob nicht, vielleicht auch bei der Lockerung, man bestimmte Formen von Seelsorge, wenn die Abstände gewahrt sind und so weiter, von auch Gottesdiensten vielleicht zulassen kann. Wer, wenn nicht die Kirche selbst, könnte so etwas vorschlagen? Der Staat hat im Moment wirklich andere Sorgen und andere Dinge, um die er sich kümmern muss. Aber auch da würde ich davor warnen, dass man jetzt so ideologische Kämpfe bekommt. Das ist ja immer eine große Gefahr, dass dann irgendwelche Leute da jetzt finden, sie müssen da einen Kampf kämpfen für. Und andere sagen, es reicht ja ein Kärtchen irgendwo ins Fenster zu stellen, das reicht ja als Liturgie. Da gilt für mich nochmal ein bisschen das, was ich eben schon sagte, dass es verschiedene Formen gibt, Christ zu sein, Christin zu sein. Und diese unterschiedlichen Formen, finde ich, müssen wir im Moment respektieren. Und eine der wichtigsten Botschaften, die ich versuche zu senden, ist, dass man zum Beispiel Aggressionen generell im Moment runterfahren sollte. Weil in der Situation, in der wir alle leben, ist das tatsächlich problematisch. Und mir scheint es so zu sein, dass das auch gelingt. Ich erlebe das viel im Bekanntenkreis, aber auch bei Leuten, die ich gar nicht näher kenne, dass man durchaus verständnisvoller mit vielen Menschen umgeht, dass man weiß, dass wenn ich jetzt verärgert reagiere auf irgendeinen Menschen, dass der dann wieder verärgert und aggressiver auf andere Menschen reagiert, sodass, wenn jeder von uns es schafft, sich nicht so heftig aufzuregen über denjenigen, der sich gerade nicht an Regeln hält, sondern freundlich auf ihn zugeht und ihm sagt, dass das nicht geht, dann kann man etwas sozusagen aktiv dazu beisteuern, dass wir diese wirklich entsetzliche Krise einigermaßen würdevoll bewältigen können. Aber ich warne auch ein bisschen vor diesen Sprüchen, die jetzt häufig zu hören sind, Krise als Chance. Also wenn ich das höre, dass die Menschen eben einsam sterben müssen, dass bei der Beerdigung niemand ist, dass die Angehörigen da völlig alleine stehen, das ist einfach schrecklich. Und das ist keine Chance.
Pater Anselm, nehmen Sie das ähnlich wahr, dass dieses Gerede von Chance manchmal nichts anderes ist als, naja, ich sag mal, Psychokitsch?
Ja, Friedrich Nietzsche sagt, die Krise kann eine Chance werden, aber man muss gesund genug dafür sein. Also man muss auch genügend Kraft haben. Für mich ist nur wichtig, dass ich die Krise ist über uns gekommen, wir haben sie nicht ausgesucht. Und wichtig ist, dass wir uns nicht nur als Opfer fühlen, sondern aktiv darauf reagieren und das Beste daraus machen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir Fantasie entwickeln. Welche andere Formen können wir haben? Natürlich, die Beerdigung ist schlimm, wenn nur ein paar dabei sind, aber müssen eben innerlich auf andere Weise Abschied nehmen oder das Thema mit
zum Beispiel umzugehen. Wie haben Sie da eine Vorstellung, wie man Abschied nehmen kann?
Ich kann in der Familie zum Beispiel Gesprächsrunden machen. Ich kann ja auch Rituale machen, etwas aufschreiben oder allein auch Abschied nehmen am Grab zum Beispiel oder die Familie in ihrem kleinen Kreis oder einen Brief schreiben an den Verstorbenen oder einen Brief vom Verstorbenen an mich. Also es gibt viele Formen von Abschied nehmen. Es ist nicht nur Abschied nehmen am Grab. Das ist die übliche Form, die ist auch gut, aber es gibt eben auch andere Formen. Und diese Fantasie und Kreativität entwickeln gilt auch für die Gottesdienste, auch für die Besuche von kranken Menschen und im Umgang auch mit Einsamkeit.
Nun stürzt ja die Corona-Krise nicht nur die christlichen Kirchen in große und tiefe Fragen, sondern das Gleiche gilt auch für den Islam. Da sind die Moscheen geschlossen, Saudi-Arabien setzt womöglich den Hadsch, also die Pilgerfahrt nach Mekka aus, die Fastenregeln für den Ramadan, der demnächst beginnt, sollen in Zeiten von Corona nicht gelten. Wird da nicht gerade sogar in stark religiös gebundenen Gesellschaften vorgeführt, dass sich am Ende, Frau Florin, die Religion doch eben wissenschaftlichen Fakten zu beugen hat, wenn es eng wird?
Also Religion und Vernunft schließen einander ja nicht aus. Deshalb finde ich dieses Bild, wer beugt sich wem, falsch. Es ist meiner Ansicht nach sogar ein Kategorienfehler. Sie finden sehr gläubige Naturwissenschaftler, die sagen, was ich glaube, hat mit meiner Forschung gar nichts zu tun, sondern es wäre ja allenfalls so, wenn man sagt, jetzt in dem Fall, Weihwasser hilft gegen das Virus oder Pilgern schützt mich davor, dass ich infiziert werde. Das wäre ja der Bereich, wo man Glauben und Wissenschaft total vermischen würde und sagen würde, wir unterdrücken alles, was mit Wissenschaft zu tun hat. Aber ich sehe das jetzt nicht so, dass sozusagen die Religion davor kapituliert hat, sondern es ist ja eher die Suche nach dem, was wirklich verbindet, also nach einer Art von Zusammenhalt, ohne dass man beieinander steht. Was für mich noch so ein interessanter Gedanke ist, ist, was sagt das eigentlich aus über die Gesellschaft, in der wir bisher gelebt haben? Für mich ist es jetzt auch nochmal so eine Prüfung all dieser kulturpessimistischen Prognosen, wo gesagt wurde, ach, guck mal, die jungen Leute, die hängen nur im Digitalen, die wollen gar keinen Kontakt mehr und guck mal, die Alten sind abgeschoben. Wir sehen doch jetzt, das stimmt ja so gar nicht, sondern wir vermissen ja gerade die Kontakte und wir haben uns nicht nur im Digitalen bewegt und haben auch die alten Leute nicht nur abgeschoben, sondern ich finde, was wir doch jetzt sehen, ist so eine Gleichzeitigkeit des Widersprüchlichen. Es gibt sehr viel Rücksichtnahme, es gibt auch viel Rücksichtslosigkeit. Es gibt viele, die aber jetzt gerade versuchen, auf anderen Wegen Kontakte aufzubauen. Es gibt viel Kreativität und es gibt auf der anderen Seite viel Resignation. Also, dass jetzt sozusagen die Religionen da besonders von der Wissenschaft geknechtet werden, das würde ich nicht sagen, nein.
Ja, es gibt Leute, die sich auf die Ratio berufen, die sagen dann auch, es sei fatal, letztendlich die Rolle der Religion gerade in dieser Seuche. Und sie verweisen darauf, dass die Religionsgemeinschaften ja manchmal auch als Superverbreiter der Pandemie ursächlich schuld wären.
Im Elsass, das sind diejenigen, die sagen, dass Weihwasser hilft oder die an dem besagten Sonntag noch 5 Gottesdienste extra gemacht haben. Aber das sind natürlich bestimmte Ecken, die es in allen Religionen gibt. Da würde ich jetzt auch nicht von dieser Minderheit auf die Mehrheit schließen. Ich finde doch, die Mehrheit der Religiösen geht ganz vernünftig mit Corona um.
Wie sehen Sie das, Herr Lütz? Gerade evangelikale Kirchen, auch übrigens die orthodoxe Kirche, sind diejenigen, die sagen, am Ende ist eben die Kommunion stärker als das Virus. Ikonen küssen hilft gegen die Krankheit. All das wird ja auch von ernstzunehmenden orthodoxen Geistlichen verbreitet. Oder auch von einem Schweizer Bischof, ich glaube im Kanton Chur, der erklärt hat, wie kann die Kommunion letztendlich Ansteckungsgefahr auslösen?
Ich finde, wie gesagt, man muss jetzt im Moment versuchen, dass man nicht sozusagen die alten Konflikte jetzt auf einem neuen Feld wieder zu sehr führt. Andererseits finde ich, was man jetzt letztlich auch sehen konnte, diese Sekten in Amerika, Evangelikale, die da versuchen, das Coronavirus zu beschwören, das ist wirklich ziemlich gaga. Und in jeder Religion gibt es auch Verrückte. Es gibt auch im Atheismus Verrückte. Das muss man im Moment versuchen, um da irgendwie mit umzugehen. Und man kann vielleicht versuchen, auf Menschen auch zuzugehen. Das ist manchmal einzeln besser als in Gruppe. Und denen verständlich zu machen, dass Wissenschaft eben nicht der Religion widerspricht. Und dass das jetzt nicht, das sind ja manchmal auch so Verschwörungstheorien dahinter, die unsinnig sind. Das ist sehr schwierig. Also Leute, Verschwörungstheoretiker sind von ihren Ideen manchmal nicht so einfach abzubringen, und dass das im Moment auch so ein bisschen blüht, ist vielleicht naheliegend. Aber das meiste, was ich erlebe, auch bei den Großkirchen, bei den Bischöfen in Deutschland, evangelischen Bischöfen genauso wie katholischen, ist doch sehr vernünftig und man hat sich sehr schnell auf die Situation eingestellt. Aber ich finde, was man jetzt tatsächlich aktivieren muss, ist nochmal die Gemeinden als Caritas-Gemeinden klarzumachen, dass wenn man keinen Gottesdienst feiert, nicht das Gemeindeleben sozusagen pausiert, sondern dass es eigentlich lebendig werden muss, gerade in der jetzigen Situation, wo es so viel Not gibt. Und ich kann das jetzt nur subjektiv sagen, da gibt es keine Studien zu. Ich erlebe viel mehr mitmenschliche Wärme, viel mehr Verständnis, viel mehr Nachdenklichkeit. Ich erlebe die Tatsache, wir sind hier mit unseren Töchtern zusammen. Wir haben ein viel intensiveres Familienleben, als wir es vielleicht sonst hätten, wo dauernd irgendwas los ist. Also es gibt durchaus diese Aspekte der jetzigen Situation, auf die man auch achten sollte. Und ich werde als Psychiater immer wieder gefragt, ist das nicht ein großes psychisches Problem? Dazu muss man erst mal sagen, dass die schweren psychischen Erkrankungen in solchen Krisen in der Regel nicht zunehmen. Und dass, wenn Menschen einsam sind und dann traurig sind, das keine psychische Erkrankung ist. Und dass jeder von uns, jeder nicht Ausgebildete, dafür sorgen kann, dass er mal einsame Menschen, die er kennt, anruft, dass er Menschen, wo er denkt, das ist vielleicht schwierig für die, dass er mit denen jetzt den Kontakt aufnimmt. Und das kann sehr viel Gutes tun. Und vielleicht wachen wir nach dieser Krise so auf als eine Gesellschaft, die sich mehr als Gemeinschaft versteht. Das hoffe ich jedenfalls.
Aber zu harmonisch möchte ich es jetzt auch nicht haben, denn ich finde, manche Konflikte muss man schon austragen. Also ich habe mich doch gewundert, dass so, also diese Richtung mit Weihwasser gegen das Virus oder wir machen jetzt noch eine Wallfahrt.
Wo gab es das? Das habe ich nirgends
gelesen. Das gab es ja an verschiedenen Orten.
Mit Weihwasser gegen das Virus?
Ja,
auch ist ja eher Kabarett.
Oder eben, dass jetzt noch eine Wallfahrt extra an einem Wallfahrtsort noch 5 Gottesdienste extra macht. Da hat mich schon gewundert, dass die sozusagen nicht zurückgepfiffen worden sind, jetzt mal in der katholischen Kirche, wo man doch früher bei jeder Bischofs- und Papstkritik eins auf den Hut kriegte. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass eine Autorität gesagt hätte, Leute, das ist einfach gefährlich, das ist unverantwortlich. Und wenn du für die Eucharistie sterben willst, dann kannst du das machen. Aber da solltest du nicht andere da mit hineinziehen. Also ich finde, man kann jetzt auch nicht mit Corona einfach alle Konflikte, die es gab, für nicht berechtigt erklären und sagen, so, wir bleiben jetzt ganz friedlich und still und sind nett zueinander. Manche Konflikte muss man schon austragen. Ich finde es auch ganz schwierig.
Das habe ich ja nicht gesagt.
Ich finde es auch ganz schwierig, wenn in einigen Ecken, in einigen katholischen Publikationen jetzt zu lesen steht, also jetzt haben wir diese Gottesdienste im Internet und jetzt konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und all die Debatten, die wir vorher hatten, da sieht man doch, dass die überflüssig waren. Also diesen Standpunkt teile ich überhaupt nicht. Was die Aggressivität anbetrifft, da gebe ich Ihnen recht, die brauchen wir jetzt nicht auch noch, aber sozusagen Debatten auszutragen, wenn man dafür die Kraft hat, finde ich, kann man das auch jetzt noch tun. Und manchmal eben geht es auch
nicht
darum, Gefahr abzuwehren.
Das muss ich nochmal präzisieren. Also ich habe überhaupt nichts gegen Streit, ich habe auch nichts gegen Debatten. Ich finde nur, man muss im Moment darauf achten, dass man nicht das, was man immer schon gemacht hat, mehr desselben von dem tut an Heftigkeit und Aggressivität, was man bisher gemacht hat, sondern die besondere Situation beachtet. Und man kann ja Debatten, auch kontroverse Debatten, wie wir das jetzt hier ja zum Beispiel tun, auch in einer Weise führen, die nicht mit so hohem Aggressionspegel stattfindet, wie das sonst üblich ist. Und ich glaube, das tut uns auch ganz gut.
Tatsache ist ja, Pater Almsen, wir werden derzeit zurückgeworfen auf Zustände, die wir zu normalen Zeiten eigentlich vorzugsweise abwehren. Also Zweifel, Ungewissheit, Kontrollverlust, Verlust überhaupt. Es sind jetzt mit einem Mal für viele Leute eine Art seelischer Dauerzustand geworden. Wie soll und wie kann da die Religion helfen, wenn sich doch manche, vielleicht sogar ohne sich darüber im Klaren zu sein, die alte Theodizee-Frage stellen, warum lässt Gott das eigentlich zu, dass sich da überall auf der Welt ein Virus austobt, das ausgerechnet noch die Schwächsten tödlich bedroht, die Alten, die Kranken, die Behinderten. Das führt doch zu einer ganz alten und grundsätzlichen Frage zurück.
Und die Frage nach dem Warum, die können wir nicht beantworten. Wir können Gott nicht in die Karten schauen. Wir können nur feststellen, die Krise ist da und der Glaube kann helfen, die Krise zu bewältigen. Und da, ich bin ja Mönch seit 56 Jahren und für uns Mönche ist Klausur und Abgeschiedenheit ja auch eine dauernde spirituelle Herausforderung. Und ich denke, das wäre schon die Herausforderung, wie gehe ich um, einmal mit sich selber aushalten, auch mal allein sein können. Das gehört ja auch zum Wesen des Menschen. Und dann, wie finde ich eine neue Solidarität zu den Menschen? Und ich habe schon die Hoffnung, dass das auch ein Lernschritt sein könnte. Ich habe ja versucht, diese Erfahrungen von Mönchtum ein bisschen auch hinüber zu übersetzen für den Alltag.
Sie haben ein Buch geschrieben. Sie haben ein Buch geschrieben, gerade zum Ausbruch der Corona-Krise unter dem Titel Quarantäne. Das ist ja eigentlich der Normalzustand in einem Kloster, dass man eher abgeschottet ist und eher isoliert. Kann man da einiges von Ihnen, von einer Mönchsgemeinschaft lernen?
Ja, also ganz wichtig ist, dass das Verhältnis von Nähe und Distanz ausgeglichen ist und das ist jetzt durcheinander geraten, weil man die ganze Familie doch zusammen ist. Man braucht beides, Nähe und Distanz. Wenn man nur Distanz hat, dann ist es auch kein Menschsein, sondern wir brauchen beides. Und das andere ist, dass wir dem Tag eine gute Struktur geben, dass wir nicht einfach so in den Tag hineinleben. Wir können eine andere Struktur geben. Und ich habe auch vom Lagerkoller gesprochen. Lagerkoller entsteht ja immer dann, wenn wir kein Ziel haben, wenn wir einfach nur dahin leben. Und deswegen schon auch die Frage, die Zeit ist uns jetzt einfach aufgedrängt. Aber wie, welches Ziel habe ich, mich selber besser kennenzulernen, eben in der Familie intensivere Gespräche zu führen oder eben eine neue Solidarität zu spüren für andere Menschen? Was kann ich tun, um anderen Menschen zu helfen? Also all diese Fragen sind wichtig und dann können es eine Chance werden. Die Krise ist nicht von alleine eine Chance. Es ist immer die Frage, was mache ich aus der Krise?
Frau Florin, Sie haben das angesprochen. Es gibt Gottesdienste im Livestream mit Interaktion der User. Es gibt digitale Strukturen in den Kirchen, die jetzt weiter ausgebaut werden sollen. Auch bei Ihnen im Deutschlandradio werden ja Gottesdienste im Livestream übertragen. Aber kann es denn auf Dauer so etwas wie Glaube, Hoffnung aus der Distanz geben, als virtuelle Erscheinung, ohne dass es die analoge Nähe dazu gibt?
Also Gottesdienste wurden ja im Deutschlandfunk immer schon übertragen. Das hat ja mit Corona gar nichts zu tun. Nur jetzt sind sie halt ohne Volk oder fast ohne Volk oder mit ausgewähltem Volk. Ich muss sagen, ich habe keine fertige Deutung, keine fertige theologische Deutung, schon mal gleich gar nicht von dem, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, wie die Kirche und wie die Gläubigen aus dieser Krise hervorgehen. Ja, also wenn jetzt diejenigen kommen und sagen, wow, endlich kommt jetzt die Digitalisierung, die so lange irgendwie gelahmt hat und jetzt digitalisieren wir uns innerhalb von einer halben Woche. Ich weiß nicht, ob das Ziel ist. Für mich selber, ich kann es eigentlich auch nur persönlich beantworten, ist es schon nochmal eine intensive Auseinandersetzung mit dem, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich mit dem Gottesbild. Ja, dieses, ich stelle eigentlich fest, dass jedes Gottesbild, das ich so kenne, an Grenzen stößt. Ja, das Bild des guten Gottes, des gerechten Gottes, das Bild des Gottes, der bei den Leidenden ist. Das stößt für mich jetzt im Moment alles an Grenzen, und ich empfinde es eigentlich eher als tröstlich, mit Leuten zu sprechen, die sagen, mir geht's genauso. Ja, ich habe jetzt im Moment keine fertige Antwort darauf. Ich weiß nicht mal, wie ich selber aus dieser Krise hervorgehe, wie diese Gesellschaft sich in dieser Krise entwickelt, wie es politisch und ökonomisch weitergeht. Und ich weiß es eben auch nicht für die Kirche. Ich bin ganz skeptisch, wenn da Leute die Schublade aufmachen und irgendwas rausziehen und sagen, so geht's, so wird's sein.
Herr Lütz, wie kriegen Sie diese Seuche in diese Karwoche unter? Wie ordnen Sie sie ein? Also wir haben viel über Tod, über Beerdigung, ja, über Grab geredet. Das führt ja im Grunde automatisch zum Karfreitag, oder?
Ja. Ich sehe das wieder ein bisschen so ähnlich wie Frau Florin, dass ich glaube, wir können jetzt für die Zukunft nicht sicher sagen, was jetzt passiert, weil es ein völlig einmaliges Ereignis in der Menschheitsgeschichte ist, was wir im Moment erleben. Übrigens ist das nicht nur für Christen möglicherweise ein Problem, für Menschen, die an Gott glauben, sondern auch für Atheisten. Für jemanden, der Atheist ist, der glaubt, dass das Ganze sinnlos ist, für den ist die Tatsache, wenn eine ganze Menschheit in einem kleinen Planeten am Rande des Weltalls an einem Virus verreckt, das ist wurscht, ja. Das heißt, das ist völlig trostlos. Wie man als Christ Trost finden kann in dieser Situation, das ist eben auch nicht so ganz einfach. Ich habe dieses Buch von Anselm Grün, Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung, gelesen und finde das tatsächlich nützlich, weil der Benediktinerorden 1500 Jahre präzise mit dieser Situation Erfahrung hat. Da tritt man in ein Kloster ein und bleibt bis zu seinem Tod an diesem Ort, Stabilitas Loci. Die Jesuiten, die Franziskaner, die reisen durch die ganze Welt, die Benediktiner tun das nicht. Und das ist psychologisch, würde ich als Psychotherapeut mal sagen, ja, schwierig. Man hat mit kantigen Gestalten, mit schwierigen Leuten zu tun, das gilt ja jetzt auch manchmal. Und wie man es dann schafft, sich für selbst, also diese Benediktregel ist ja genial. Sie sorgt dafür, dass der Mönch auch eine Nische für sich hat, dass man aber auch in Gemeinschaft lebt, dass man nicht den ganzen Tag miteinander quatscht, sondern dass man auch mal schweigt und dass man dann aber gemeinsame Riten hat, Strukturen hat, die den Tag strukturieren. Das ist auch für Atheisten nützlich. Wenn die Leute jetzt den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen, dann kann das auf Dauer für eine Familie ein Problem werden. Also ich finde, wir brauchen im Moment solche Lösungen, und wie jetzt die Lösung für die Karwoche sein wird, für Karfreitag wie für Ostersonntag, da lasse ich mich jetzt auch mal überraschen. Ich finde es schon fast ein bisschen gruselig, sich vorzustellen, wie der Papst im Petersdom völlig alleine den Karfreitag begeht. Aber vielleicht ist es auch sehr ergreifend. Wir erleben jede Situation, jeder von uns, neu. Und es gibt eigentlich keine Experten für die jetzige Situation. Ich finde wichtig, dass man nicht nur in so einer passiven Haltung verharrt, sondern dass man versucht, aktiv zu bleiben. Man kann geistlich aktiv sein, weil man körperlich nicht so in die Nähe von anderen Menschen kann. Und es ist sozusagen in die Zukunft hin offen, wie das auch auf mich wirken wird.
Hilft Pater Anselm neben dem, was jetzt die Wissenschaftler tun, neben der Arbeit der Virologen, womöglich die benediktinische Regel, die eben angesprochen wurde, für diese Zeit, hilft jetzt nur noch, ja, beten und arbeiten? Ist das die Struktur, die man braucht?
Ja, beten und arbeiten allein nicht, weil die Arbeit ist ja heute teilweise auch reduziert. Aber eine gute Struktur, einen guten Rhythmus zu haben, Rituale zu haben und zum Beispiel jetzt Karfreitag, natürlich ist es eine theologische Frage, wie Frau Florin gesagt hat, unser Gottesbild wird zertrümmert und die Offenheit für den ganz anderen Gott, der unbegreifliche jenseits aller Bilder. Aber Karfreitag muss man eben nicht nur in der großen Liturgie feiern, sondern ich habe eben den Menschen, die ich kenne, auch Vorschläge gemacht, zum Beispiel eine Gebärde zu machen, die Gebärde des Kreuzes, wo ich die ganze Welt umarme, so dass ich eins bin mit dem ganzen Kosmos. Oder Kreuz ist ja auch die Gebärde der Umarmung. Jesus sagt, vom Kreuz herab werde ich alle an mich ziehen, dass ich mich selber umarme, weil ich von Christus umarmt bin, mit meinen Gegensätzen, mit meinen Verletzungen. Dass einfach das Geschehen und Kreuz und Auferstehung heißt eben die Hoffnung, dass alles verwandelt werden kann. Auch Erstarrung in Lebendigkeit, Dunkelheit in Licht. Das ist so die Hoffnung, die wir haben. Und die kann man im Gottesdienst feiern, aber man kann sie auch persönlich der Stille in Ritualen ausdrücken. Und das ist für mich wichtig. Dann ist es durchaus eine Chance, eine spirituelle Chance, diese Tage intensiv zu erleben. Aber nicht nur für mich, sondern immer auch in Solidarität mit den Menschen.
Heißt, Corona lässt sich für Sie ganz gut in die Karwoche integrieren?
Ja, für uns ist es wichtig und wir haben extra noch die Gebetszeit eingeführt, eine Stunde Schweigen, wo wir die Welt mit ihren Anliegen Gott hinhalten. Und jetzt bei den Trauermetten, die dauern 1,5 Stunden am Morgen, werden wir ganz bestimmt in den Psalmen die Nöte der Menschheit einfach Gott hinhalten. Und wir glauben nicht so Zauberformel, dann wird alles schon heil, aber dass das ausgedrückt wird, dass die Menschen sich getragen fühlen vom Gebet anderer, das ist für mich durchaus auch ein Hoffnungszeichen für die Menschen.
Frau Florin, frohe Ostern. Trotz allem, es kommt einem so leicht und gewohnt über die Lippen. Gilt das für Sie auch in diesem Jahr?
Also ich muss ja gestehen, ich bin keine regelmäßige Kirchgängerin mehr, aber ich bin immer in der Osternacht und habe die auch als Musikerin mitgestaltet. Ich bin immer schon der Musik sehr verbunden gewesen. Und ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einem krampfhaften Ersatz dafür. Das käme mir irgendwie komisch vor, in dieser besonderen Zeit zu sagen, so, aber ich habe jetzt trotzdem den Anspruch auf die Osterliturgie. Das wäre für mich vollkommen unpassend. Also für mich steckt der Trost eigentlich da drin, festzustellen, dass Beziehungen, die man so im Leben aufgebaut hat, dass die jetzt auch halten. Familiäre Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, kollegiale Beziehungen, dass die jetzt auch halten. Aber für mich ist es im Moment schon anders als im Kirchenjahr, im Moment ein Karfreitag, vielleicht ein Karsamstag. Und wir wissen eben nicht, wann Ostern kommt. Wir wissen eigentlich nicht, ob es überhaupt kommt.
Herr Lütz, wie geht's Ihnen? Wie werden Sie diese Ostern feiern?
Also ich glaube, dass wir hier schon auch in der Familie die Osterfreude erleben werden. Ich erlebe mich schon im Glauben so getragen, dass ich glaube, dass das Ganze letztlich einen Sinn hat durch das Leid hindurch. Wir Christen, ich glaube, so ein Gutwettergott, so ein lieber Gott, so ein harmloser Gott, der kommt jetzt an seine Grenze. Das funktioniert so nicht. Wir glauben ja an einen gekreuzigten Gott, was für die Heiden in der Antike ein Skandal war, dass Gott ein leidender Gott, ein mitleidender Gott. Und dass wir unser Herz sozusagen dann auch öffnen für die leidenden Menschen in der Welt, für die leidenden Menschen in Italien, in Spanien. Pater Anselm hat es in seinem Buch sehr schön beschrieben, dass man in der Zelle als Mönch allein ist, aber die Zelle ist nach oben zu Gott offen. Und das so zu erleben heißt, ich versuche nicht nur irgendwie jetzt selbst in meinem Haushalt klarzukommen, sondern mich daraufhin immer zu öffnen. Ich finde auch wichtig, wenn ich höre, dass die Kirche das tut, dass sie Mitleid zeigt, dass man Menschen aus Italien, die katholischen Krankenhäuser im Erzbistum Köln haben die übernommen, haben Kranke übernommen. Der Kardinal Wölki hat das Priesterseminar geöffnet für Obdachlose. Also all das sind, finde ich, so Öffnungen, die für meinen Glauben wichtig sind und in denen ich auch Osterfreude erlebe.
Verseuchte Ostern, wie feiern Christen im Zeichen von Corona? Darum ging's heute im SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Dr. Christiane Florin, sie ist Redakteurin beim Deutschlandfunk, an Dr. Manfred Lütz, Mediziner und Theologe in Köln und an Pater Anselm Grün von der Abtei Münster-Schwarzach. Am Mikrofon war Martin Durm.